MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Aktuell genießen wir ja gerade so eine kleine Verschnaufpause in Sachen Sommerhitze. Tut auch mal gut, oder? Aber am Wochenende steigen die Temperaturen wieder. Und ja, das ist für Blumen eine Herausforderung, genauso wie für manche Menschen. Denn nicht jeder verträgt die Hitze gut. Und genau hier wollte Sarah Raschke helfen. Ihre Idee? Ehrenamtlich am Ostfriedhof Gräber gießen.
Ich habe dann einfach einen Aushang gemacht und habe meine Telefonnummer draufgeschrieben, habe geschrieben, wenn Sie bei der Hitze nicht rausgehen können oder wenn Sie da Hilfe brauchen zum Gießen, dann rufen Sie mich einfach an. Und das haben dann auch schnell die Ersten gemacht.
Wenn es so heiß ist wie letzte Woche, ist Sarah alle 2 Tage mit der Gießkanne unterwegs. Das ist vollkommen okay für sie, denn sie weiß, dass sie mit den 10 Minuten, die sie da unterwegs ist, Menschen glücklich macht.
Das hatte ich auch so nicht erwartet, wie viel das für die Menschen oft bedeutet, dass eben die Blumen und das Grab die Hitze dann überstanden haben. Und ja, man bekommt ganz viel zurück an ganz liebevoll gestalteten Dankeskarten. Das ist halt häufig eine große, lange Liebe, wo dann das Grab so der Ort ist, der dann noch besonders schön gepflegt sein soll.
Eigentlich keine große Sache. Blumen gießen für andere, die bei der Hitze nicht raus können. Aber tun muss man's halt. Wie mit jedem Ehrenamt.
Der gerade die Kraft hat, der muss dem helfen, der die Kraft gerade nicht hat, um irgendwelche Dinge im Leben zu bewältigen. Und es funktioniert einfach nicht anders, als wenn wir uns gegenseitig helfen. Und es kann nicht immer nur über Versicherungen und Ansprüche laufen, sondern es ist so viel schöner, wenn es einfach so funktioniert und man kann den Anfang einfach machen und schauen, was passiert.
Auf jeden Fall eine schöne Idee. Gräbergießen am Münchner Ostfriedhof. Ehrenamtlich für die, denen die Hitze zu sehr zusetzt. Sarah Raschke macht's jetzt schon seit 2 Jahren. Sie hören das MKR. Schön, dass Sie mit dabei sind. Gut, die Hälfte der Sommerferien ist vorbei. Ich hoffe, Sie haben bisher schon richtig schön entspannen können. Wobei 6 Wochen sind auch schon eine lange Zeit und so manch einer, der vermisst auch schon ein bisschen den Alltag.
Die Schule.
In den Ferien vermisse ich meine Freunde, weil ich die entweder gar nicht sehen kann oder halt mich nur mal mit denen treffe. Und sonst sehe ich die ja jeden Tag eigentlich in der Schule.
Also ich vermisse jetzt schon die alten Klassen, an die werde ich auf jeden Fall zurückdenken in der Grundschule. Und dass manche aus der Klasse kein Handy haben, dass wir nicht in Kontakt bleiben können über die Ferien. Das ist auch halt schon blöd.
Auf jeden Fall werde ich vermissen, meine Freunde zu sehen, weil manche Freunde werde ich nicht sehen.
Ich würde auch sagen, meine alte Klasse auf jeden Fall. Ich finde, es hat mit unserer Klasse ziemlich viel Spaß gemacht. Also ich werde sie vermissen.
Ich vermisse es, in den Ferien mit meinen Freunden Quatsch zu machen.
Also ich vermisse Deutschland. Weil Deutschland, also das Land ist, wo ich wohne.
In den Ferien vermisse ich die Schule, weil ich eigentlich ganz gerne in die Schule gehe, weil es da schön ist und ich da meine Freunde sehe.
Den Pausenhof. In den Ferien mit meinen Freunden Quatsch zu machen.
Eins haben Herkules, Pippi Langstrumpf und Nelson Mandela gemeinsam. Die Geschichte, die hat sie zu Helden gemacht. Die Ausstellung Heldinnen und Helden im Rosenheimer Ausstellungszentrum Lokschuppen, die zeigt alles, was antike und moderne Lichtgestalten so ausmacht. Wir haben uns ganz besonders die christlichen Heroes angeschaut. Auf den ersten Blick ist da nicht so der Riesenunterschied, sagt Ausstellungsführer Tobias von den Stämmen, denn wie alle Heldinnen und Helden haben sie bestimmte Eigenheiten.
Ein Held, der sich nicht aufopfert, ist kein Held. Weil der Held tut was für eine Gruppe von anderen Leuten. Der tut was dafür, dass es den anderen besser geht. Oder er kämpft gegen ein unfaires, ungerechtes Prinzip oder gegen ein politisches System. Und damit ist der Held eigentlich jemand, der was aus Überzeugung tut. Und das tun ja die Märtyrer auch, wenn sie für den Glauben sterben.
Und da zeigt sich schon der erste Unterschied zu den Superhelden aus Comics und Büchern. Märtyrer sind nicht die Starken und Schönen, sie erdulden für ihren Glauben alles, sogar den Tod. Aber es gibt auch im Glauben die aktiven Helden. Beispiel in der Ausstellung Johanna von Orléans. Die 19-jährige französische Bauerntochter hatte von Gott den Auftrag bekommen, Orléans von den Engländern zu befreien.
Und sie ist wirklich eine Frau, die sich aufgrund dieser göttlichen Befehle ein Heer ausleiht vom französischen Thronfolger über die Kirche, also auch geprüft wird, ob das die Stimme Gottes ist, die ihr diesen Auftrag gegeben hat. Und sie rettet dann auch diese Stadt, unter anderem deswegen, weil sie mit offenem Visier und Standarte vorne wegreitet und ihre Leute wirklich anführt.
Johanna vertreibt die Engländer, wird aber verraten und endet auf einem englischen Scheiterhaufen. Auch, weil man ihr den Auftrag Gottes nicht abnimmt und weil sie mit dem Schwert in der Hand die weibliche Rolle verletzt. Trotzdem wird sie französische Nationalheilige, weil sie auf ihrer Heldenreise, wie man das nennt, alles richtig gemacht hat, erklärt Ausstellungsführer von den Stämmen.
Ganz wichtig beim Homer oder eben bei den Nibelungen oder bei den heiligen Legenden, es braucht Leute, die diese Sachen erzählen und sagen, das ist was Besonderes und die das auch begründen können, warum das was Besonderes ist. Ohne Grund wärst kein Held. Und wenn du allein glaubst, dass du was Heldenhaftes gemacht hast, hilft das gar nichts. Du brauchst Leute, die das glauben, die das nachmachen, die sich daran orientieren.
Johanna von Orléans bleibt jahrhundertelang die Ausnahme. 97:3 ist das Verhältnis von Helden zu Heldinnen, bis Wonder Woman auf der Bühne auftaucht. Sie und andere ebnen den modernen Heldinnen den Weg. Beispiel Mutter Teresa.
Sie hat natürlich was Besonderes gemacht, weil sie gesagt hat, es macht Sinn, arm zu bleiben. Selber. Also die haben ja geschworen, die Novizinnen bei ihr, dass sie nicht für Geld arbeiten und dass sie also auch nicht Geld nehmen, um zu heilen. Dann ist das unbestritten die ganz große Leistung von der Frau, dass sie mit der Idee, dorthin zu gehen, wo es wirklich schwierig ist, bei Leprakranken, bei Aussätzigen zu arbeiten und diese Krankheit einfach barmherzig zu mildern.
Für dieses Engagement ist Mutter Teresa auch immer wieder geehrt worden. Eine riesige Videoprojektion zeigt sie in der Ausstellung bei der Verleihung der Freiheitsmedaille durch Präsident Reagan. Aber auch kritische Töne gab es, zum Beispiel was die Hygiene in den Krankenhäusern ihres Ordens anging, sagt der Ausstellungsführer.
Da sieht man halt an der Mutter Teresa, dass sie eine liebende Person ist und nicht irgendwo aus einer Erzählung stammt oder aus einem Roman, sondern dass sie eben diese Höhen und Tiefen hat, dass sie Fans und Gegner hat, dass das eine super gut ist an der, nennen sie jetzt mal Figur, ja, und auf der anderen Seite einfach immer irgendwas findest, wenn du suchst, dass du einen Fehler findest, aber es geht halt um diese Absicht, es geht um die Intuition und um die Intention.
Und so sind religiöse und nicht religiöse Helden einander einerseits ziemlich ähnlich in ihrer Menschlichkeit. Während Helden wie Herkules und Wonder Woman aber durch Stärke und Tapferkeit glänzen, überzeugen christliche Helden durch Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Menschenliebe und Vergebung. Willi Witte für das MKR.
Kennen Sie das, wenn Sie schon bei den ersten Seiten eines Buchs ahnen, wow, der Stoff, der ist absolut ungewöhnlich und Sie denken, bingo, das wird richtig spannend. Meiner Kollegin Gabi Hafner, der ging es jedenfalls bei dem Debütroman von Scott Alexander Horvath so. Sie stellt Ihnen jetzt das Buch Das andere Tal vor.
Münchner Kirchenradio, Literatur.
Schnell stellt sich heraus, welche Konstellation die große Faszination dieser Geschichte ausmacht. Erzählt ist der Roman aus der Perspektive einer 16-Jährigen, die der Autor an den Wendepunkten ihres weiteren Lebens begleitet. Odile lebt nämlich an einem besonderen Ort. Die kleine Stadt am See mit ihrer Umgebung gibt es exakt so noch mehrfach. Und zwar in parallel verlaufenden Tälern. Verschoben ist allerdings die Zeitachse. Das Tal im Osten ist um 20 Jahre voraus, das Leben im westlich gelegenen Tal spielt 20 Jahre später. Getrennt sind die Täler durch eine stark bewachte Grenze mit Zaun. Nur mit einer Ausnahmegenehmigung darf man sie mit einer Begleitung für einen Tag überqueren. Das bedeutet, Zeitreisen sind im Prinzip möglich. Aber kann man dann auch eingreifen in das, was geschieht? Eine Entscheidung rückgängig machen? Ein schreckliches Ereignis verhindern?
Die Handlung.
Odile steht wie ihre Mitschüler vor dem letzten Schuljahr und vor der Entscheidung, um welche Ausbildung sie sich bewerben soll. Sie ist eine schüchterne Außenseiterin, doch ihre Mutter erwartet von ihr, sich für den Conseil zu bewerben. Für den Rat, der strikt über die Grenze wacht und über die Geschicke der Menschen im Tal entscheidet. Völlig unerwartet wird Odile zusammen mit einem anderen Mädchen aus ihrer Klasse ins Auswahlverfahren aufgenommen. Sie kann es sich nur so erklären, dass die Ausbilderin von dem aufwühlenden Erlebnis weiß, das Odile kürzlich hatte. Sie wurde in der Nähe der Schule für einen Moment Zeugin eines Besuchs aus dem östlichen Nachbartal. Und obwohl Besucher ihr Gesicht hinter einer Holzmaske verbergen müssen, hat Odile sie als die Eltern ihres Schulkameraden Edme erkannt. Der einzig legitime Grund für eine Besuchsgenehmigung ist es, Trost zu finden, indem man eine verstorbene Person noch einmal sehen darf. Das bedeutet also, Edme würde bald sterben. Über ihr Erlebnis zu sprechen, das ist streng verboten, denn auch Gerüchte über Begegnungen mit Masken können andere Menschen beeinflussen. Als sie Kandidatin für das Conseil wird, ihr Sozialprestige in der Klasse steigt und sie sich mit Edme Pira anfreundet, sich sogar in ihn verliebt, rechnet sie nicht damit, dass sein Schicksalsmoment schon sehr bald bevorsteht. Nach Edmes Tod, etwa zur Hälfte des Romans, will Odile nicht mehr Mitglied des Rates werden und sie meldet sich freiwillig für den härtesten Job. Sie wird Grenzwächterin und entscheidet sich für ein Leben in schmuddeligen Baracken, für Schichtdienst auf Streife. Ab und zu wird ein Grenzer ausgewählt, Besucher ins Nachbartal zu begleiten. Auch Odile erlebt den beschwerlichen Weg. Als sie Alain wieder trifft, Edmes engen Freund, der über die Grenze will, um Edme zu retten, erst da lässt Odile den Gedanken zu, dass auch sie eingreifen könnte in den Lauf der Dinge. Denn im westlichen Tal ist Edmes Todestag noch nicht vergangen und auch ihr freudloses Erwachsenleben noch nicht passiert. Sie bekommt einen Auftrag an der Westgrenze. Wird sie ihren Freund retten?
Erkenntnisgewinn.
Scott Alexander Howard hat für seinen Debütroman eine Gesellschaftsform erfunden, die den Menschen klare Bahnen vorgibt. Ein bisschen, als seien sie Spielfiguren beim Schach, die auch geopfert werden können. Doch einige haben das Zeug zu König oder Dame und wollen mehr Spielraum auf dem Brett. Welche Kraft ist es, die manche trotzdem ausbrechen lässt? Und was bleibt, wenn man sich seine Leidenschaften versagt? Der Roman bietet eine Kontrastfolie für die Erkenntnis, dass Pläne und Träume unbedingt ernst genommen werden wollen und gegen Widerstände behauptet. Denn wir haben nur das eine Leben und darin nicht unendlich viele Chancen, Menschen zu treffen, die wir lieben können und die uns lieben.
Der Autor.
Scott Alexander Howard ist Kanadier und lebt in Vancouver an der Westküste Kanadas. Sein Spezialgebiet ist die Beziehung zwischen Erinnerung, Emotionen und Literatur. Nicht überraschend also das Thema seines Romans. Trotzdem kaum zu glauben, dass der Roman Das andere Tal sein erster ist. Mit einer so konsequent durchgehaltenen Grundkonstruktion und seinem großen Feingefühl für Stimmungen. Das andere Tal ist ein Roman, der nachwirkt. Der Debütroman von Scott Alexander Howard ist bei Diogenes erschienen. Kaufen können Sie ihn in unserer Buchhandlung Michaelsbund oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.